Gerne begrüße ich Sie wieder zu unserer Sendereihe Gottes erlösende Zeichen über die sieben Sakramente der Kirche. Ich bin Monsignore Rudolf Michael Schmitz, Generalvikar im Institut Christus König und Hoher Priester und auch dessen Oberer in den Vereinigten Staaten. Wie immer spreche ich zu Ihnen aus einem Studio, das in den Vereinigten Staaten liegt. Heute habe ich ein Sakrament ausgewählt, das für viele von Ihnen von großer Bedeutung ist und das auch für uns Priester immer wieder Anlass der Freude bedeutet. Das Sakrament der Ehe. Das Sakrament, könnte man sagen, der Familie, weil auf der Ehe die christliche Familie gründet und ebenso, weil die Ehe ein wichtiges Fundament unserer Gesellschaft ist. Die Ehe in der Form, wie wir sie kennen, ist keine Erfindung der Kirche. Sie ist in verschiedenen Formen schon immer eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die einander zugetan sind und die um der Fruchtbarkeit willen und der Stärkung der gegenseitigen Partnerschaft und Liebe zusammenfinden. Verschiedene Formen hat es in der Geschichte gegeben, aber schon im Alten Testament zeigt uns das Buch der Genesis, wie Adam und Eva, unsere Voreltern, in der exklusiven Partnerschaft, in der einen Ehe gelebt haben. Und diese war auch das Vorbild der Ehe, die Christus schließlich zum Sakrament erhoben hat. Die Ehe, so wissen wir, ist im Blickwinkel Jesu Christi gewesen. Wie alle anderen Sakramente, so kommt auch die Ehe mit ihrem Ursprung von Christus her. Das sakramentale Wesen der Ehe ist von Christus begründet worden. Schon auf der Hochzeit von Kana hat er der Ehe, der Verbindung von zwei Menschen für ein ganzes Leben, einen besonderen Glanz verliehen, durch seine Gegenwart und durch die Tatsache, dass er die Feier, die die Ehe in Kana umgeben hat, mit dem Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein besonders fröhlich und gut gestaltet hat. Aber der Herr hat noch viel mehr getan. Er hat die Ehe zu einem unauflöslichen Sakrament, zu einem Band zwischen zwei Menschen erhoben, das vor Gott geschlossen wird. Dieses Eheband ist von Christus zu einem unverbrüchlichen Band gemacht worden. Im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums etwa heißt es im 3. Vers, da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Aus diesen Worten Christi hat die Kirche von Anfang an die Heiligkeit, die Einheit und die Unauflöslichkeit des Ehebundes verstanden, den zwei Menschen vor Gott und im Angesicht der Kirche schließen. Die Ehe ist von Anfang an auch in der apostolischen Tradition nicht als ein weltliches Ding verstanden worden, sondern als eine Verbindung der beiden Eheleute im Namen des Herrn. Der heilige Apostel Paulus hat sogar eine besonders tiefe Verbindung der Eheleute beschrieben, die einen Hinweis auf die Verbindung Christi mit seiner Braut der Kirche darstellt. Im Epheserbrief sagt er uns dazu Folgendes. So will Christus die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Die eheliche Liebe, die auf dem im Namen Christi geschlossenen Eheband ruht, ist hier auf eine ganz besonders tiefe Weise mit der Verbindung Christi zur Kirche verglichen. Auch die Verbindung Christi zur Kirche ist unauflöslich. Und so, wie Christus die Kirche liebt, so soll der Mann seine Frau lieben und die Frau soll diese Liebe mit der gleichen Tiefe beantworten. Und der heilige Paulus fährt fort, denn wir sind Glieder des Leibes der Kirche. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre ihren Mann. Hier wird nochmal die Unauflöslichkeit des Ehebandes betont und von dieser Zeit an hat die apostolische Tradition immer das Eheband als vor Gott geschlossen betrachtet und nicht daran gezweifelt, dass Christus derjenige ist, der die Sakramentalität der Ehe stiftet. Es hat lange gedauert, bis der eigentliche Grund dieser Sakramentalität, die Form und die Materie des Ehesakramentes sich theologisch herauskristallisiert haben. Wiederum zeigt sich, wie der Heilige Geist der Kirche hilft, tiefer in die Glaubensgeheimnisse einzudrängen. Aber heute wissen wir, dass der Ehekonsens, der Wille der Eheleute, einander ganz anzugehören, die Ehe als Sakrament begründet. So sagt der Katechismus der katholischen Kirche, wie Sie auch auf dem Schirm hinter mir lesen können, Folgendes. Die Ehe gründet auf dem Konsens der Vertragspartner, das heißt auf dem Willen, sich einander endgültig hinzugeben und in einem treuen und fruchtbaren Ehestand zu leben. Die Ehe ist kein Egoismus zu zweit. Die Ehe ist, indem sie auf dem gegenseitigen Konsens begründet ist, eine Ehe, die offen ist auf die Familie, die die Bereitschaft zur ehelichen Fruchtbarkeit voraussetzt und die dann auf der Familie aufbauend den Eheleuten auch die Verantwortung für die Personen in der Familie, einen weiteren Kreis ihrer Freunde und der Kirche und der Gesellschaft bedeutet. Wenn wir näherhin begreifen wollen, was der Ehekonsens mit sich bringt, dann können wir hier auch sehen, dass die Eheleute diesen Ehekonsens ganz frei eingehen müssen. Es darf keine irgendwelche geartete Beschränkung in ihrem Willen geben. Sie müssen sich gegenseitig schenken wollen. Und weder äußerer Zwang noch innerer Zwang darf das beeinträchtigen. Ebenso dürfen keine Bedingungen das Wesen der Ehe, die Fruchtbarkeit, die Unauflöslichkeit, die Einheit, die von Christus als Wesen der Ehe festgesetzt ist, beschränken. Wer etwa nur eine Ehe auf Zeit eingehen wollte, wer von vornherein wüsste, dass er keine Treue in der Ehe leben kann, oder wer nicht will, dass die Ehe mit Kindersegen beschenkt wird, der kann vor Jesus Christus und unter der Assistenz der Kirche keine gültige Ehe eingehen. Wir müssen sicher sein, dass die Ehe nicht einfach bloß für uns da ist. Die Ehe ist ein Teil der Kirche, die Ehe ist ein Teil der christlichen Gesellschaft. Die Ehe hat nicht nur einen privaten Charakter, sondern einen kirchlichen und öffentlichen Charakter. Alles das gründet aber auf dem Willen der Eheleute, sich einander zu schenken und sich einander für immer endgültig zu schenken. Für Menschen könnte das schwierig erscheinen. Man könnte fast sagen, es ist unmöglich, dass Menschen so etwas tun. Deswegen ja hat aber Christus die Ehe zu einem Sakrament erhoben. Deswegen kommt die Unauflöslichkeit der Ehe nicht aus unserer menschlichen Liebe alleine. Sie kommt nicht aus unserem menschlichen Willen alleine zustande. Denn wir wissen, menschliche Liebe und menschlicher Wille sind allerlei Unbillen unterworfen. Gott ist es, der diesen Ehekonsens zu einem unauflöslichen Bund erhebt. Und Gott ist es, der durch besondere Gnaden, die der Ehe gespendet sind, dann auch den Eheleuten die Möglichkeit gibt, diese eheliche Liebe, die mehr ist als ein bloßes Gefühl, die mehr ist als ein Aufflackern oder eine Leidenschaft, zu vertiefen und durch ein Mitleben mit der Kirche auch in der Zukunft zu erhalten. Dabei hilft es den Eheleuten, wenn sie eben nicht nur sich selber sehen, sondern wenn sie die Verantwortung sehen, die ihrer Liebe von Gott im Ehebund geschenkt ist. Die Verantwortung, Kinder zu erziehen, sie zu christlichen Menschen zu erziehen, sie zu Kindern Gottes zu erziehen und die Verantwortung für das Gesamt der Kirche und der Gesellschaft. Wenn wir die Ehe als bloß Erfüllung persönlicher Leidenschaft ansehen würden, dann könnten wir ihr Wesen nicht verstehen. Weil sie aber mehr ist, weil die Ehe ein Bund fürs Leben mit Verantwortung für uns und die ganze Gesellschaft ist, deswegen ist sie von Gott mit Gnaden beschenkt, die ihren Bestand sichern. Ich freue mich, dass Sie mir wieder weiter zuhören und mehr über das Sakrament der Heiligen Ehe wissen wollen. Es ist der Konsens der Eheleute, der Vertrag, den sie schließen, wenn sie sich gegenseitig für immer die Ganzhingabe versprechen, der die Ehe als Sakrament begründet. Der Ehekonsens ist sowohl die Form der Ehe als auch in dem Willen der Eheleute ihre Materie, also das menschliche Element, das als Zeichen der Sakramentalität der Ehe gilt. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt zu dem Konsens: Der Konsens besteht in dem personalfreien Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen. Ich nehme dich zu meiner Frau, ich nehme dich zu meinem Mann. Dieser Konsens, der die Brautleute aneinander bindet, wird dadurch vollzogen, dass die beiden ein Fleisch werden. Zur Ehe gehört also nicht nur die Zusage der Ganzhingabe, sondern auch der Vollzug der Ganzhingabe in der ehelichen Liebe. Wenn die Zusage, einander ganz zu schenken, vollendet ist in dem Akt der ehelichen Liebe, dann ist das Vollsein des Sakramentes, die Gestalt des Sakramentes ganz gegeben. Und dann haben wir es mit einem unauflöslichen Ehebund zu tun, den niemand scheiden kann, außer Gott, wenn er einen der beiden Eheleute zu sich nimmt. Die Ehe ist unauflöslich bis zum Tode. Das ändert auch nichts daran, dass menschliche Gebrochenheit eine Ehe in schwere Krisen stürzen kann. Es ändert nichts daran, dass auch in der Ehe Untreue und Verrat vorkommt. Das ist für Eheleute sehr schmerzlich. Eine Erfahrung, die sie im tiefsten erschüttern kann, wenn die Liebe, wenn das Vertrauen, das geschenkt worden ist, zerbricht und stattdessen Untreue und Misstrauen vorherrscht. Aber das Eheband, das vor Gott geschlossen ist, wird von dieser menschlichen Zerbrechlichkeit, menschlichen Sündhaftigkeit nicht zerstört. Es kann nicht nur weiterleben, es kann in seiner ganzen Schönheit gerade dadurch wieder aufgebaut werden, dass Gott sein Weiterbestehen garantiert. Der Herr geht auf die Möglichkeit ehelicher Untreue eigens ein und zeigt deutlich, dass die Untreue nicht ein Grund sein kann, die Ehe zu zerbrechen. Die Pharisäer sagten zu ihm: Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Es ist nach den Worten Jesu Christi nicht erlaubt, die Ehe zu verlassen. Ehebruch ist, was wir in der Welt auch die zivile Scheidung nennen. Wir können, falls die Ehe eine schwere Krise durchmacht, falls das Zusammenleben unmöglich wird, eine Trennung von Tisch und Bett herbeiführen. Wir können für eine Zeit lang sehen, dass die Eheleute auseinandergehen, um vielleicht neue Kraft zu finden und Ruhe und Frieden, um ihre Ehe wieder zu versöhnen und das Eheband wieder zu stärken. Aber die Tatsache alleine, dass Untreue vorliegt, ist kein Grund, dass die Ehe als solche aufhört zu existieren. Das ist für viele ein Kreuz. Auch deswegen, weil die Wiederverheiratung von zivil geschiedenen Menschen Christen in die Situation bringen kann, nicht mehr zu den Sakramenten gehen zu können. Die Kirche steht in solchen Fällen jedem bei. Aber wir dürfen das Wort Christi von der Unauflöslichkeit der Ehe, das wir gerade gehört haben, nicht beschönigen. Christus will auch in Kreuz und in Leid, in Gesundheit und in Krankheit, in guten und in bösen Tagen, dass die Eheleute zu ihrem Ehebund stehen, dass sie dem, was sie vor Gott versprochen haben und was Gott unauflöslich gemacht hat, treu bleiben. Das Bund dieser Treue kann auch einseitig sein. Wir können vor Christus unsere große Liebe zeigen, indem wir selber dem Ehebann treu bleiben, wenn uns der Partner verlassen hat. Die Kirche umgibt auch hier die Eheleute mit Sorge und bindet sie ein in die Kirche. Derjenige, der verlassen wird, auch derjenige, der einen Ehepartner verlassen hat und nicht mehr zurückkehren kann, ist immer willkommen, nicht nur an den heiligen Sakramenten teilzunehmen, sondern auch durch eine Beichte seine eigene Situation wieder vor Gott in Frieden zu bringen. Und diejenigen, die, weil sie eine neue zivile Ehe eingegangen sind, nicht mehr zu den Sakramenten hinzutreten können, sind deswegen trotzdem nicht völlig vom Leben der Kirche ausgeschlossen. Sie können dem heiligen Messopfer beiwohnen, sie können die Sakramentalien der Kirche empfangen, sie können im Gebet und vor allen Dingen in der Anbetung des allerheiligsten Altarsakramentes Christus nahe sein. Sie können darum bitten, dass er ihr Leben in eine Situation führt, wo all diese Schwierigkeiten aufgelöst werden in seiner Liebe. Wir müssen aber die Worte des Herrn ernst nehmen und wir können die Unauflöslichkeit der Ehe, die durch den Konsens, der einmal frei gegeben ist, geschaffen wird, nicht aufs Spiel stellen, wenn wir nicht die Ehe selber gefährden wollen. Die Ehe aber, wenn sie von solchen Unbillen verschont bleiben soll, kann ohnehin nicht gelebt werden ohne eine Einbindung in das christliche Leben. Jeder der Eheleute muss selber natürlich ein Gebetsleben führen, so wie es der Priester muss, um seinen eigenen Verpflichtungen treu zu bleiben. So wie es jeder Christ tun muss, sei er verheiratet oder unverheiratet, um seine Standespflichten zu erfüllen. Jeder muss ein Gebetsleben haben. Jeder soll sich um ein Leben mit den Sakramenten mühen. Der regelmäßige Messbesuch, der regelmäßige Empfang des heiligen Bußsakramentes, der regelmäßige tiefe Kontakt zu Jesus Christus ist für uns alle Bedingung dafür, dass wir aus den Standesgnaden leben können, die uns gegeben worden sind. Und das gilt auch für die Eheleute. Viele, auch christliche Ehen, zerbrechen daran, dass man gleichsam glaubt, das Sakrament habe einen Automatismus in sich. Einmal vor dem Altar getraut, einmal unter der Assistenz des Priesters im Konsens der Ehe zum Ehebund erhoben, bliebe die Ehe immer unversehrt. Wir müssen verstehen, dass die Ehe uns in jedem Fall geschenkt ist, um sie zu leben. Das Leben der Ehe bedeutet aber, dass wir sie mit Christus leben, der sie zum Sakrament erhoben hat. Das bedeutet deswegen auch, dass die Eheleute vor allem ein gemeinsames Gebetsleben haben sollen. Das gemeinsame Gebet hilft in Schwierigkeiten. Das gemeinsame Gebet hilft, einander zu verzeihen. Das gemeinsame Gebet hilft, das Gewissen zu erforschen und einander liebende Ehegatten zu finden. Es ist für uns so wichtig, dass wir in jedem Fall in der Familie beten. Ebenso hilft es, dass wir die Ehe ausweiten auf die Familie in der ehelichen Fruchtbarkeit. Wenn wir wissen, dass Gott uns gerufen hat, etwas Bestimmtes zu tun und tun es nicht, dann wird das, was wir vor Gott sein sollen, gleichsam begrenzt. Die Eheleute sind gerufen, Kinder in die Welt zu setzen, Kinder zu gebären, Familie zu bilden. Wenn sie das tun, dann wird auch ihre Ehe mit Segen beschenkt werden. Künstliche Geburtenregelung ist daher keine Lösung, die Ehe zu leben. Die Kirche erlaubt zwar aus ernsthaften Gründen natürliche Familienplanung, aber die Offenheit für das Leben, die Offenheit für den Kindersegen ist eines der größten Geschenke der Familie. Ich lebe selber in einer Gemeinschaft. Ich weiß, wie viele Möglichkeiten, Gnaden zu erwerben, eine große Familie bedeuten. Ich lebe selber mit vielen Mitbrüdern zusammen und weiß, dass auch manches kleine Kreuz damit verbunden ist. Aber die Freude ist ungleich viel größer als ein gelebter Egoismus. Wir wollen deswegen das Gebot Gottes in der Ehe und in jedem anderen Lebensstand in seiner Fülle leben und nicht irgendwie beschränken, so als wenn wir Gott vorschreiben wollten, was er mit uns zu tun hat. Die Ehe ist ein großes Geschenk auch für die Kirche. In der Kirche hat die Ehe einen ganz besonderen Platz und die Familie, die Väter und Mütter sind Bausteine, ohne die die Kirche nicht bestehen könnte. In der Gesellschaft ist die Familie der Zentralbaustein, der alles stabil erhält und auch in der Zukunft für uns Hoffnung für gesellschaftliche Verbesserung und Erneuerung bleiben lässt. Deswegen müssen wir die Ehe als etwas sehr Positives sehen. Nicht nur aufgrund der ehelichen Liebe, die zum unauflöslichen Bund durch den Ehekonsens wird, sondern auch deswegen, weil in ihr Christus gegenwärtig ist und in dem, was die Eheleute einander zeigen, ihnen selber den Weg weist für einen Aufbau der Familie und der Gesellschaft.